Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich wusste, ich möchte gerne Schauspielerei ernsthaft betreiben und habe immer gedacht, also Thomas Gottschalk hat man es auch nie abgenommen. Ja, du kannst nicht beides sein.
Ja.
Das war mir relativ klar, wenn du wirklich ernsthafte Filme drehen möchtest, dann kannst du nicht zwischendrin dauernd irgendwie auf dem roten Sofa sitzen und mit den Leuten aus der Glotze im Wohnzimmer quatschen. Mhm. Und ich konnte das auch nachvollziehen, warum das nicht geht, weil du brauchst da auch eine gewisse Distanz zu dieser Person, um die auch als Projektionsfläche nutzen zu können, um in diese Geschichten einzutauchen beim Film. Und, und das andere braucht eine totale Nahbarkeit, und um Spaß zu machen.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung, und heute ist es wirklich eine super, super besondere Folge. Ich habe oft Gäste und Gästinnen hier, über die ich mich freue, bei denen ich mega aufgeregt bin, weil ich die aus der Ferne bewundere, weil ich mich freue, die endlich mal kennenzulernen. Einer der Gründe, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Aber eine Folge wie heute ist vielleicht absolut einmalig, denn sie ist ja nicht nur eine fantastische Schauspielerin, eine fantastische Künstlerin, eine großartige Persönlichkeit, sondern uns verbindet so viel. Wir waren einst allerbeste Freunde und haben das deutsche Musikfernsehen gestartet, haben sozusagen die deutsche Medienrevolution alleine losgetreten und sehen uns heute nach vielen, vielen Jahren wieder. Ich war super aufgeregt heute, bin es immer noch und freue mir einen Ast ab, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Heike Mackert.
Nils, was für eine schöne Introduction. Dankeschön. Ja. Hallo.
Schön, dass du da bist, Heike.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Also uns hat ja wirklich, wir waren wirklich unzertrennlich, muss man sagen.
Das stimmt. Wir sind zusammen, wie du richtig sagst, durchgestartet da, haben, wie du richtig sagst, die Medienlandschaft verändert und haben das alles zusammen erlebt. Du warst mir auch, obwohl du ja noch ein Kind warst.
Also hör mal, da hätte ich dir damals auch vehement
widersprochen. 17 Jahre, blondes Haar, warst du mir eine echte Stütze, muss ich wirklich sagen. Und eigentlich auch so meine engste Beziehung zu den Viva-Leuten. Ja.
Du warst ja damals schon abgebrühte Medienfrau, weil du hast auch MTV, glaube ich, schon mal eine Sendung gemacht, bevor das Viva kam. Da war doch irgendwie sowas mit MTV.
Ja,
ne?
Der Grund, warum ich bei Viva gelandet bin, war doch, dass der Prinz, das war doch
ja,
damals
stimmt,
so eine Stadtzeitung.
Der Prinz, stimmt.
Der Prinz hatte eine Ausschreibung gestartet, dass MTV Moderatoren sucht.
Ja.
Aus Langeweile mit Freunden zusammen habe ich dann so eine VHS-Kassette aufgenommen und habe die dann nach London geschickt. Es ging nämlich um MTV London, also Europe. Damals gab es das noch gar nicht, dass das in die verschiedenen Länder unterteilt war. Und das war für mich wahnsinnig aufregend. Dann habe ich da ein Casting gemacht, hatte irgendwie in Düsseldorf so eine holprige Sendung moderiert, war extremst aufgeregt, weil MTV halt Mekka.
Ja, klar. Ne? Da war ja nur Christiane Backer als Deutsche sozusagen.
Genau, die war da. Und aber ansonsten wurde da nur Englisch gesprochen, und hier Ray Cokes und so waren da noch ganz groß. Und ja, um das kurz zu machen, ich bin nicht genommen worden, weil Aufregung war einfach zu hinderlich, und ich hatte einen Stock geschluckt. Und naja, und dann hat der Prinz trotzdem das noch irgendwie verwursten wollen und hat mich deswegen auf sein Cover getan, so von wegen, hier, die haben wir gefunden für ein Wochenende Düsseldorf. Und dann hat Dieter Gorni, also der damalige Erfinder Vivas, der hat das gelesen und hat gedacht, die werbe ich doch ab. Aber musste er ja gar nicht. Dann habe ich da ein Casting gemacht und war überhaupt nicht aufgeregt, weil deutsches Musikfernsehen, das hörte sich für mich, gab es nicht, und war für mich auch eher, dachte ich mir, also wer will das denn sehen? Und dann Herbert Grönemeyer und was anderes fiel mir dann auch nicht ein. Und dementsprechend entspannt war ich, und dementsprechend habe ich dann auch den Job bekommen. So hat es damals angefangen. Aber ich war deswegen noch nicht abgebrühte Medienfrau, gar nicht. Im Gegenteil, also es war mir nur irgendwie, ich glaube, es hat bei mir nicht so richtig resoniert, dass das was aufregend Besonderes wäre, da im Fernsehen zu moderieren. Und das hilft.
Ja. Wir wussten ja auch alle nicht, dass das überhaupt was wird. Es war ja so, es hat sich ja sehr weird angefühlt, einfach so als Idee schon und so.
Total, wir wussten es nicht, und meine Eltern haben gesagt, Heike, du steckst mitten in der Schneiderlehre. Du kannst sie nicht einfach abbrechen. Und ich so, aber was ist, wenn das dann irgendwie durch die Decke geht und ich sitze an meiner Nähmaschine, dann ärgere ich mich. Ja, und dementsprechend habe ich dann wirklich von einem Tag auf den anderen die Nähmaschine zur Seite geschoben und habe dann bei Viva angefangen und dich kennengelernt und mit dir zusammen die erste Moderation gemacht auch, oder?
Das stimmt. Ja? Hi, Mola, du und ich.
Genau.
Genau. Ich musste beim Casting also ein paar Prompter-Texte lesen, dann eine freie Moderation machen und dann musste ich ein fiktives Interview führen.
Ich auch, mit Axel. Prince.
Das hat Axel damals.
Ach so, ja, aber ich musste so tun, als sei es Prince.
Ach wirklich?
Ja.
Du hast eine viel coolere Aufgabe bekommen. Wieso hattest du denn Prince? Ich musste so tun, als wäre so ein Bürgermeister, der so ein Jugendzentrum schließen will oder sowas. Das war meine Aufgabe. So, boah, das ist ja unverschämt.
Prince ist ganz cool gewesen.
Du durftest Prince interviewen. Ja. Muss mich nochmal bei Markus Wolter beschweren.
Ich habe auf Englisch das Ganze auch gemacht dann mit Prince.
Ah, verstehe.
Ja, vielleicht, weil du 17 warst und dein Englisch noch damals holprig. Ja, I don't know.
Mein Schulenglisch war nicht so richtig gut.
Dann haben sie gedacht, geben wir ihm doch den Bürgermeister oder so.
Ja. Ich habe ja sogar eine später Englischunterricht, glaube ich, sogar von Viva bezahlt bekommen. Mm. Muss ich mal in Köln in so eine Sprachschule.
Ah ja.
War aber Einzelunterricht und mein Sprachlehrer ist immer eingeschlafen. Wenn ich den Text wieder runter.
Nee, ich war ja ein Jahr in Amerika mal und da deswegen war mein Englisch ein bisschen flüssig. So. Aber ja.
Warst du Schüleraustausch in Amerika?
Ja, genau. In New Mexico, Farmington.
Oh.
Ja.
War das Farmington klingt ein bisschen klein.
Genau, es war ganz klein.
Ich stecke das Wort Farm ja schon drin.
Genau, es war ganz klein, hatte eine Mall.
Ja.
Und das
immerhin,
war's. Es hatte eine Mall und dann viele bekiffte Teenager auf irgendwelchen Parkplätzen, die immer nur sich irgendwelche Augentropfen ständig mit sich rumtrugen, um die Eltern.
Wegen den roten Augen.
Wegen der roten Augen, genau. Das erinnere ich noch. Und ansonsten, ja, das war ein durchwachsener Ausflug damals.
Aber ein Jahr warst du dann da?
Ja.
Gab es dann das Gefühl, dass du irgendwann feststeckst nach einem halben Jahr Farmington? Oder war es aufregend genug, um dich über das Jahr zu fragen?
Ach so, ich hatte mich natürlich verliebt, ist klar.
Ja, na klar. In den Bad Boy.
Ja, ein bisschen,
Hast du immer so ein bisschen so ein Herz für so Rocker und so gehabt, finde ich.
Ich hatte ein Herz für so Indie-Typen.
Ja,
so
ja das, also das meine ich ja.
Ich weiß, du meinst den Gunnar, so der sah aus wie Axl Rose, aber...
Aber der war ja auch so ein Indie-Typ. Der hat das sogar aufgelegt in so einer Indie-Disco damals. Ja,
genau, im Unique Club in Düsseldorf. Stimmt, ja. Das war angesagt damals. Und aber im Line-Line.
Aber da habe ich, du hast von dem immer so viele Musiktipps bekommen und die hast du immer an mich durchgereicht. Deswegen habe ich von dir auch immer so viel Musiktipps bekommen. Wegen dir habe ich mir die Dookie von Green Day gekauft.
Ach, wirklich?
Weißt du das noch?
Ja. Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß ja ganz viel nicht mehr.
Da sind wir in Köln durch die Innenstadt gelaufen und kamen wir an so einem Plattenladen vorbei. Und das war auf der Aachener Straße, gab es da so einen Plattenladen. Und dann war da im Schaufenster die Dookie und noch so ein paar Beatles-Platten. Ich glaube, da warst du super aufgeregt, weil es da die Hör-zu-Edition von der Sgt. Pepper's gab, die was Besonderes war. Und dann war da die Dookie und hast gesagt, hier Nils, die gefällt dir auf jeden Fall, die musst du dir holen.
Und die ist toll.
Und die ist toll.
Aber weißt du, ich habe so viel erlebt in meinem Leben, es ist so schön, ich bin so dankbar, dass ich so viele Wendungen mitgehen konnte und sich so viele Türen mir geöffnet haben und ich so vielen Menschen begegnet bin. Und manchmal bin ich etwas enttäuscht, dass ich mich an ganz viele Dinge nicht erinnere.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Genauso. Also das klingt jetzt so, als hätte ich nichts erlebt und kann mich deswegen noch an diese Dinge von vor 30
Jahren. Nein, das will ich damit nicht sagen.
Nee, aber es geht mir genauso. Ich denke so oft so, wie schade das ist, dass man so viel vergisst. Dass man so viele tolle Sachen, weil manchmal einmal Leute sowas erzählen und dann denkt man so, oh, da würde ich mich super gerne dran erinnern. Und
dann sagen die so, weißt du noch, wie wir da zusammen tanzen waren und dann ging es hoch her und wir trafen noch so und so und dann sind wir noch dahin weitergezogen. Und bei mir dämmert es noch nicht mal irgendwo im Hinterkopf.
Naja.
Und deswegen erinnere ich mich auch nicht an den Plattenkauf auf der Aachener Straße.
Das ist vielleicht auch nicht das aufregendste Erlebnis aller Zeiten. Aber.
Ja, aber genau, das freut mich, dass ich dir da Anstöße geben konnte damals. Aber ich erinnere mich auch noch, da ich eben doch aus so einer subkulturellen Musikszene in Düsseldorf kam, habe ich ja manchmal ein bisschen gelitten unter dem Musikprogramm Vivas.
Ja.
Das war immer so eine Gratwanderung zwischen... Irgendwie hat es Spaß gemacht und irgendwie mochte man auch Caught in the Act. Waren ja auch nette Jungs. Ja. Aber wie wähle ich das jetzt so ein, dass ich mich nicht dabei total verliere oder so? Ja.
Aber wir beide hatten ja das Glück, dass es eine große Liebe zwischen uns und den Autoren gab. Wir mochten die ja total gerne. Also ich war ja ein großer Markus Heidingsfelder, den habe ich ja geliebt irgendwie.
Der war klug.
Ja, der war sehr klug und die mochten uns beide auch total und haben uns beiden deswegen auch immer super Texte geschrieben, wenn wir mal so
genau, die haben uns gute Texte geschrieben, die oft, wo ich dachte so, das hätte ich auch sagen können, im Sinne von, es war unser Ton, ne, den sie jeweils getroffen haben. Und dann war das Schönste natürlich, aber interaktiv, wo man gar keine Texte geschrieben bekam. Und dann saß man da, Kamera ging an, so, mach mal.
Ja.
Und dann war da dieser große rote Mund und dann spuckte dieser große rote Mund Faxe raus. Weißt du das noch?
Ja, ich erinnere mich noch.
Und dann konnte man irgendwie mit den Leuten, das war ja eine Besonderheit, dass das so wirklich interaktiv war, im Sinne von live und im Sinne von, man konnte auf das antworten, was einem da gerade zugefaxt wurde. und Telefonanrufe und dann halt natürlich auch die Bands, die dahin kamen und so. Das hat mir am allermeisten Spaß gemacht, interaktiv. Ja, das fand
ich
auch gut.
Ich erinnere mich auch gerade, jetzt gerade, wo du es erzählst, erinnere ich mich das erste Mal daran, dass wir uns da auch manchmal gegenseitig angerufen haben. Also, dass wir dann in die Regie gegangen sind. Du hast mal bei mir in der Live-Sendung angerufen und ich habe auch mal bei dir in der Live-Sendung dann angerufen. Dann haben wir uns so ein bisschen gefragt.
Hallo, hier ist der Peter.
Okay. Erinnere ich mich gerade düster dran. Mhm. Also, es war ja, man muss ja auch wirklich sagen, wir haben da ja am Anfang, also gerade so, ich denke so am liebsten eigentlich so an das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre zurück, weil wir da wirklich alle gemacht haben, was wir wollten. Das war echt Chaos irgendwie.
Das war
so,
toll.
So ausprobieren.
Das war toll, auch für mich als modeaffine junge Frau. Dann standen da immer diese riesigen Kleiderstangen voll mit den neuesten, coolsten Klamotten. Ja. Und man durfte sich aussuchen, was man wollte. Ja. Und das war toll. Dann ging man in die Maske und wurde so bunt angemalt mit Blau auf den Augen. Und ja, das war echt ein Märchen. Das war toll, ja.
Kannst du dich daran erinnern? Also ich mache so ein paar...
Wahrscheinlich nicht.
So ein paar Memory Lane Sachen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass ich dabei war, als du dir dein Bauchnabelpiercing hast stechen lassen.
Das weiß ich.
Als du sozusagen auch die Piercing-Welt verändert hast und die Mädchenwelt in Deutschland verändert hast.
Würdest du das so sehen? Ich dachte, ich wäre so ein Nachzügler gewesen.
Überhaupt. Ich finde, du warst eine der Ersten, die das so salonfähig gemacht hat. Und wir mussten ja noch, das muss man ja dazu sagen, weil das noch so unsalonfähig war, dass wir extra in so einen SM-Laden gehen
mussten. Das stimmt, wir mussten in so einen SM-Laden gehen. Damals war mein Bauch auch wirklich waschbrettartig, also den konnte man zeigen.
Ja, wir haben auch noch viel geraucht, das war so schön.
Ja, das war toll. Und dann weiß ich noch, dass die, das ist jetzt schwer zu erklären, aber die haben den nicht da wie bei einem Ohrloch reingeschossen. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Düster,
ich glaube, du hast mir die Hand gehalten.
Genau. Ja.
Und hast du den nicht auch irgendwas stechen lassen? Nö. An dem? Noch nicht mal ein Ohrring?
Nö.
Ah, okay. Genau, und was nämlich der Fall war, die hatten da sowas wie so eine lange Nadel.
Ja, es wurde ja sogar betäubt, meine ich mich.
Es wurde betäubt und sie haben es nicht, wie man jetzt denken würde, sie haben es sozusagen an dem Bauchnabel rund entlang gestochen. Also, wenn das Bauchnabel rund ist, haben sie es so reingestochen, dass es nachher so hing und nicht so.
Ach so, also quasi nicht, ja, ich verstehe, also es war quasi nicht längs durch, sondern quer durch.
Ja, quer durch.
Ja.
Wie man das halt wahrscheinlich mit in so Sadomaso-Läden mit einem Piercing macht. Ja, ich weiß, das mit so einem Tigerauge, hatte ich so eine Tigeraugenperle drin.
Ja.
Und es hat dann so meinen Bauchnabel
umrandet.
Umrandet, genau. Und irgendwann habe ich mal so ein MRT machen müssen und da musste ich es rausnehmen. Und dann habe ich es nie wieder reingetan.
Ja. Ist vielleicht mal, gäbe vielleicht eine Renaissance.
No, I'm not so sure.
Aber ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Zuletzt war ich in einem Hotel, wo ich direkt auf diese Ecke geguckt habe, wo der Laden war. Ich glaube, den gibt es schon gar nicht mehr, aber der war ja da hinten da.
Auch in Köln, ne?
Naja, genau, am Heumarkt in der Nähe.
Ja, wahrscheinlich hast du mir den sogar rausgesucht oder so.
Du hast den ganz stolz rausgesucht, das weiß ich noch. Und ich so, okay, ich komme mit.
Lustig, man war echt furchtlos damals, das war schön.
Ja, das war wirklich schön. Kannst du dich noch erinnern, wie wir mal in Frankfurt Moses P. ansagen mussten, beziehungsweise Röderheim Hartreim, und die kamen dann mit so 10 Bomberjackenjungs und haben uns versucht,
in
so ein
Frankfurt
bisschen
Angst zu machen. Beim Echo oder was?
Nee, das war irgend so ein Musikfest auf der Zeil irgendwie. Da war so ein Riesenfest, wo wir moderieren mussten. Krass. Und,
wir alles so moderieren mussten, auf welchen Bühnen wir überall stehen mussten. Und das war nie so mein Ding. Also ich mochte ja immer gerne so eine ganz nahe Kamera, mit der man so reden konnte, so wie ich jetzt mit dir.
Ja.
Aber ich mochte nicht gerne so über so einen ganzen Platz schreien und irgendwie so eine Riesenmenge anheizen oder... Das konnte ich nicht gut und dann wurde das auch einfach immer nur so ein Gebrüll. Aber du sagst, da kam dann so eine ganze Gang mit Bomberjacken.
Genau,
und
da kam halt Röderheim, das waren ja nur zwei, aber die haben so 10 Leute mitgebracht, alle so in den gleichen Bomberjacken. Und die waren so zu uns so ein bisschen so, jetzt mach die Ansage nicht zu lang und so, geht dann sich auf den Sack. Und ich habe auch Moses irgendwann mal getroffen vor ein paar Jahren, haben ihm das nochmal gesagt, er hat sich totgelacht. Er hat gesagt, er hat sich überhaupt nicht mehr erinnert und so, wir wollten halt allen Angst machen und so. Aber es war sehr witzig, wie wir waren richtig eingeschüchtert von denen.
Ja, von ein paar Sachen war ich eingeschüchtert, zum Beispiel auch davon, ich musste dann auch sowas wie die Mayday moderieren.
Ja.
Und also wenn mir was ganz fern war, war das Technomusik. Ne? Ja. Das habe ich nicht verstanden, da kannte ich mich nicht mit aus. Das war mir wirklich so ein Buch mit 7 Siegeln, aber ich musste halt dann auch so dazwischen abhängen und so tun, als ob. Aber ich merkte dann so richtig, die dachten sich alle, wer ist diese kleine Maus, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat?
Ja. Bei Viva wurden dir schnell dann auch die internationalen Stars zugeschustert, weil du eben auch sehr gut Englisch sprechen konntest und so. Und da irgendwie auch von uns allen auch mit das den seriösesten Eindruck zumindest machen konntest. Oder zumindest den schlauesten Eindruck, sagen wir mal so. Weil ich einfach zu jung war und Mola zu wild. Und dann warst du irgendwie, konntest du so Interviews so gut führen. Da weiß ich noch, dass du dann, ich glaube, das war für Heikes Hausbesuch, nach New York zu Madonna geflogen bist. Ne?
Genau, mit Steve Blame zusammen.
Stimmt.
Bin ich zu Madonna geflogen.
Da warst du so krass aufgeregt davor,
da
das weiß ich noch.
Aufgeregt. Ja, da war ich auch aufgeregt. Ich habe auch einer der Gründe, warum ich irgendwann sagte, ich glaube, ich will nicht mehr Moderatorin sein, war auch der, dass ich immer fand, alles liegt auf den Schultern des Moderators. Ja. Ne? Und bei Interviews besonders. Du wusstest irgendwie ja nie genau, wer sitzt dir da gegenüber, hat er Lust mit dir zu reden, lässt er dich auflaufen, guckt er dich eiskalt an und sagt irgendwie nächste Frage.
Stimmt, wer war das
David
denn
Lee Roth? Ah, ja. David Lee Roth, der wollte mich irgendwie den Kopf kürzer machen. Er durfte sich Musikvideos wünschen und unter anderem hatte er sich Billy Idol gewünscht, ja. Rebel Yell oder so. Ja. Und dann habe ich die schlaue Frage gestellt, weil er saß da so ganz seriös mit relativ kurzem Haar und in schwarzen Klamotten und so, hatte sozusagen seine wilde Glamrock-Zeit schon hinter sich. Und dann habe ich so gesagt, ja, wenn du dir so Billy Idol anguckst, der ist ja wie so ein Cartoon oder eine Persiflage, schon fast auf Punkrock. Manchmal, wenn du so zurückguckst und denkst so...
ahne schon, wo du hin wolltest,
ja,
aber
siehst du dann auch
nicht so ein schöner
dich
Ort
als eine Art von überspitzter Karikatur eines des Rock'n'Rolls oder so.
Richtig gute.
Da war dann richtig Stille. Dann kam sein Manager irgendwie aus der Regiekabine. Ja. Also, look, girl, this is the last question of this kind that you're gonna ask oder so. Ja, also, ja. Das war jetzt auch ein tolles Englisch. Ja. Auf jeden Fall hat er gesagt, irgendwie, das war's, ne? Noch ein so eine Frage und wir brechen das hier ab.
Ja.
Oh, da war ich fertig mit Nerven. Das war auch, glaube ich, eines meiner ersten Interviews. Und dann habe ich so zu David gesagt, guck mal, wenn das nächste Mal eine Frage kommt, die dir nicht so gefällt, kick mich einfach so ganz sanft irgendwie am Schienenbein und dann weiß ich Bescheid. Also, nee, du passt einfach auf. Ja. Es war furchtbar, es war schlimm. Ja, das war meine...
Da wolltest du aber ein bisschen viel mit so einer Feuilleton-Frage von David Lee Roth.
Ja, das war genauso mit Take That. Ich dachte immer, ich muss aus Take That herausbekommen.
Oh, stimmt, du hast sie damals interviewt. Ja. Das war super aufregend. Und ich habe die dann abends alle im Club getroffen.
Ja, ich habe sie ein paar Mal interviewt sogar. Jetzt habe ich letztens Robbie gesehen hier in der O2-Arena. Ja. Jedenfalls hatte ich immer mir zum Ziel gesetzt, ich will aus ihnen herausbekommen, wie unglücklich sie der Ruhm macht.
Ja.
Ja, ich wollte von ihnen hören, dass sie sich einsam fühlen und dass es furchtbar ist und dass sie diese Erwartungen gar nicht erfüllen können und dass sie so gerne mal wieder Bus fahren möchten und bla bla bla. Ich wollte unbedingt immer das so cracken, dass es einfach nicht so schön ist da at the top, sondern einsam und lonely und goldener Käfig und so.
Ja.
Und da manchmal, wenn ich mir dann so ein Interview nochmal später angesehen habe, habe ich gesehen, ich habe dauernd darauf rumgeritten, dass es da hinkommen muss und sie haben sich einfach nicht dahin führen lassen und dann war das Interview um. Ich habe also nichts rausbekommen, weil ich es unbedingt so Feuilleton-mäßig wollte ich da ganz tief rein in die Seele oder so. Ja. Naja, genau. Aber wir waren eigentlich
bei
ganz
Madonna.
Woanders. Bei Madonna. Da wollte ich auch ran an die Seele. Hat natürlich auch nicht richtig geklappt. Ja, ich hatte mich da schon immer ganz gut vorbereitet und so und halt versucht, einerseits ihre neue Platte dann auch ernst zu nehmen und alle ihre Kollaborationen und mit wem sie da gerade zusammen aufgenommen hat.
Weißt du noch, welches Album das war?
Nee.
Es kann, muss eines von
Frozen diese... oder so das, wo Frozen drauf war?
Ja, das ist ein Ray of Light, glaube ich, ne?
Ich glaube, es war das.
Ja. Mhm.
Was ja super ist.
Naja, absolut.
Und sie war hart, harte Nuss zu knacken. Einmal hat sie dann, irgendwann hat sie mal gelacht. Einmal. Ja.
Alle haben so die ganze Zeit erzählt, was für ein Big Deal ist, dass du Madonna interviewen kannst und dass das jetzt so super besonders ist und so. Und es wird allen die ganze Zeit so, es wird die ganze Zeit so riesig gemacht, dass das jetzt so das größte Interview ist, das jemals jemand mit jemandem
führt.
Naja,
wir hatten halt auch sonst nur Mark O. bei uns dauernd im Studio. Ich meine, kein Wunder.
Das ist ja der, den ich mal nicht erkannt habe beim Interview, den ich interviewt habe. Weil der mir in die Sendung gesetzt wurde.
Nee.
Und dann saß ich nachher in der Maske, in Ossendorf war das noch, saß ich nachher in der Maske mit ihm und wir unterhalten uns so, und ich wusste halt, dass der so Techno-Produzent ist, wir unterhalten uns so und ich dann so zu ihm, also es war nach dem Interview, ich dann so zu ihm, ey, da hat jetzt einer eine Techno-Version von Tränen Lügen nicht gemacht. stell dir das mal vor, wie bescheuert ist das denn und so. Und er hat mich so ganz verunsichert angeguckt, hat so gesagt so, ja, komisch.
Nein, ja, du hattest ihn vorher im Interview.
Ja, ich wusste dann, das überhaupt nicht, dass das von ihm war.
Ach, wie lustig. Weißt du, woran ich mich noch erinnere, aus dem, jetzt wo du Maske sagst, ich weiß noch, erinnerst du dich noch dran, dass da mal so ein Hypnoteur
war? Ja, ich erinnere mich, der war bei Stefan, glaube ich, bei Viva.
Ja, genau, und er hat dich voll hypnotisiert.
So
und
mit diesem zwischen zwei Stühle liegen und so, ja, genau.
Du lagst zwischen zwei Stühlen und er konnte sich auf deinen Bauch stellen.
Na.
Ist doch krass.
Ja. Aber das kann ich auch ohne Hypnose.
Und ich erinnere mich noch, der hatte irgendwie so blaue Socken zu einer schwarzen Hose und Mundgeruch und ich wusste sofort, der kann mich nicht hypnotisieren. Und es war dann auch so. Es hat nicht geklappt. Ja. Aber bei dir hat es voll geklappt. Du bist weggesackt.
Ich habe mich voll drauf eingelassen.
Ja, du hast dich total drauf eingelassen. Ja.
Wir hatten auch, damit kannst du dich noch erinnern, dass wir in der Maske ewig lang dieses Poster von den angefahrenen Schulkindern hängen hatten, wo diese alle drei nackt sind und einer hockt in der Mitte und die anderen beiden haben ihren Sack auf seine Schultern gelegt.
Leider nicht.
Das war auch ein schönes Poster. Das hat mir sehr lange hängen, bis, ich glaube, Volkmar immer gesagt hat, jetzt reicht's.
Jetzt reicht's.
Und das abgenommen hat.
Der Volkmar.
Ja. Ja, das war eine schöne Zeit. Das war sehr wild auf jeden Fall.
Ja, es war lustig.
Ich kann mich auch noch erinnern, dass dann, wie gesagt, dann hast du Heikes Hausbesuch gemacht und hast wirklich so, wir haben ja da viel ausprobiert auf Viva. Ich habe ja dann auch so eine Late-Night-Show bekommen mit Paul damals, die ich da irgendwie gemacht habe. Und dann hast du den ersten Film gemacht. Dann hast du Männerpension gemacht mit Detlef Buck.
Genau.
Und das war total krass, fand ich. Also, weil da hat man hat einfach aber auch sofort gemerkt, dass das zu 100% dein Ding ist. Und ich finde, man hat auch sofort gemerkt, mir war es zumindest so, ich habe sofort gecheckt, ab da geht jetzt dein Superstardom los. Das war mir sofort klar.
Ich dachte, du sagst jetzt, es gibt keinen Weg, das ist der Punkt gewesen mehr, wo es keinen Weg zurückgegeben hätte.
Das auch ein bisschen. Du hast dich sehr schnell von der Moderation verabschiedet.
Ja, das habe ich dann.
Gar nicht so schwer zu fallen. Irgendwie.
Nee, weil, also mit dem Superstardom, das habe ich jetzt nicht so erlebt. Das fand ich auch eigentlich am meisten, also wenn man überhaupt davon sprechen kann, war die größte Hysterie, eigentlich während Viva, würde ich sagen. Ne?
Ja, ja, das glaube ich auch.
Und,
ja,
und während Bravo TV. Bravo TV und Viva hat halt total die Jugend abgeholt. Und die sind ja auch einfach am begeisterungsfähigsten, kann man so sagen. Ne? Und das fiel dann so alles zusammen, so diese Teenage-Hormone und alle Popbands und wir und ich auch. Ne?
Ja.
Das war die Zeit, wo ich auch überhaupt zum einzigen Mal sagen könnte, da war das ein bisschen anstrengend mit dem Einkaufen gehen oder mal auf die Straße gehen oder so. Das war wirklich so, als hätte man einen riesigen Buckel, wurde immer schon von ganz Weitem mit nacktem Finger auf die angezogene Heike gezeigt. Bei Männerpension hat sich so ein bisschen fortgesetzt noch, aber das war auch noch innerhalb dieser Zeit. Okay. Und dann ist es anders geworden, weil dann habe ich ja nur noch geschauspielert. Das war auch von mir eine ganz klare Entscheidung. Ich habe dann auch beides, Bravo TV und Viva, aus eigenen Stücken beendet. Mhm. Also im Frieden, aber ich wusste, ich möchte gerne Schauspielerei ernsthaft betreiben und habe immer gedacht, also Thomas Gottschalk hat man es auch nie abgenommen. Ja, du kannst nicht beides sein.
Ja.
Das war mir relativ klar, wenn du wirklich ernsthafte Filme drehen möchtest, dann kannst du nicht zwischendrin dauernd irgendwie auf dem roten Sofa sitzen und mit den Leuten aus der Glotze im Wohnzimmer quatschen.
Mhm.
Und ich konnte das auch nachvollziehen, warum das nicht geht, weil du brauchst da auch eine gewisse Distanz zu dieser Person, um die auch als Projektionsfläche nutzen zu können, um in diese Geschichten einzutauchen beim Film. Und, und das andere braucht eine totale Nahbarkeit, und um Spaß zu machen. Ne? Genau, und dann habe ich mich, weil der Druck mir auch zu stark wurde bei der Moderation, da hatte ich nämlich auch eine Show gemacht, eine Heike Makatsch-Show.
Auf RTL 2 war die, ne?
Genau. Und da merkte ich so, Haifischbecken, unangenehm, so eine Folge gemacht, keine gute Quote, wir säbeln es wieder ab. Es wurde alles irgendwie, plötzlich lief das in einer Liga ab, die ich nicht stemmen wollte.
Da habe ich doch mit dem, ich glaube mit Ingo Heeb zusammen diese Shopping-Sender-Verarschung gemacht, die auch in der Sendung noch liefen.
Stimmt.
Erinnere ich mich gerade. Das haben wir auch für deine Sendung damals gemacht.
Ja, da waren so Einspieler.
Genau, ne? Ja, genau, wo wir dann so Blumenbeatmungsgeräte oder so einen Quatsch so gemacht haben.
Ja, genau. Das hätte wahrscheinlich ein bisschen gebraucht, um irgendwann so ein bisschen eingegroovt zu sein. Aber da wurde schnell Kopf ab. Und genau, und dann habe ich das gerne angenommen, ab da mich dem anderen Haifischbecken auszusetzen. Auch nicht immer alles einfach. Aber da habe ich dann Obsession gedreht, Emil und Jaguar und so. Habe wirklich versucht, da bewusst auszuwählen und Filme zu machen, die es mir ermöglichen, differenziert mit der Schauspielerei dann zu arbeiten. Und deswegen hat es mir, nee, ich habe da nie so richtig zurückgeguckt oder so. Ich habe auch, finde ich, in diesen 3-4 Jahren, die es nur waren, das Musikfernsehen insgesamt, hatte ich das Gefühl, eigentlich alles ausgeschöpft zu haben. Ja, und es wäre so redundant geworden, glaube ich.
Ja. Und hast du nie mal zwischendurch, also ich meine, du bist jetzt mittlerweile als Schauspielerin so etabliert und so fest im Sattel, gab es nie zwischendurch mal den Gedanken wenigstens, auch ich könnte mir das schon mal vorstellen, irgendwie so eine Personality-Show zu machen oder so ein Interviewformat oder sowas, also so die Lust, das nochmal auszuprobieren?
Nee, eine Zeit lang war es sogar extrem dagegen. Also,
klar, am Anfang.
Ja,
also wo man sich davon emanzipieren wollte sozusagen.
Auch, aber auch so ein bisschen so leichtes Trauma. Mhm. So ein bisschen so, oh, ich will da nicht mehr hin. So, irgendwie war das auch ein bisschen. Und vor allen Dingen wollte ich auch nie auf einer Bühne moderieren oder so. Schon Laudatien waren mir immer zu viel. Mal hier oder da wurde sowas mal angefragt, aber ich war froh, da raus zu sein.
Glaubst du denn, dass es trotzdem wichtig war, dass du das gemacht hast?
Na klar.
Ja.
Ich glaube, also mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Also ich wäre auch nicht Schauspielerin geworden.
Meinst du?
Nee, glaube ich nicht. Ich würde sagen, die ersten Jahre, die waren eher so ein Strudel, der mich mitgerissen hat.
Ja.
Bei dem ich schon zwar mich in meinen Neins ausprobiert habe, aber ich hatte keinen Plan, keinen Masterplan irgendwie. Das möchte ich gerne werden oder erreichen. Auch bevor das bei Viva anfing, war ich ja auf dem Weg, Schneiderin zu werden. Da hatte ich dann gedacht, vielleicht wirst du was mit Design studieren. Also es war aber alles noch
Hast du vorher auch schon irgendwie studiert, Politik oder irgendwie so,
ja,
so eher so journalistisch gedacht?
Genau,
sozusagen.
Journalistisch gedacht. Dann habe ich manchmal gedacht, vielleicht wirst du Modejournalistin. Also das waren so die Pläne. Und dass sowas möglich ist, wie so öffentlich arbeiten, wie ich das jetzt getan habe in den letzten 30 Jahren, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also das war gar nicht Und deswegen habe ich es auch nicht, war noch nie jemand, der nach den Sternen greift, tatsächlich.
Mhm.
Und, sondern eher, wenn
ein bodenständiges Düsseldorfer Mädchen.
Ja. Also wenn die Sterne vorbeikamen, dann habe ich das schon bemerkt und dann habe ich sie auch umarmt oder so, ne? Ja. Oder bin mal draufgesprungen, aber ich habe nicht so danach gegriffen. Genau, und deswegen ist Viva sehr, sehr wichtig gewesen. Es hat mich natürlich in eine Position gebracht, in der ich Dinge auch gestalten konnte.
Mhm.
Und von da aus konnte ich dann meine Laufbahn zum gewissen Grad gestalten.
Also es war ja quasi dann auch so eine Art, im Grunde genommen sehr ausgiebiges Bewerbungstape, um dann in die Schauspielerei zu kommen.
Ja, genau.
Zu finden, besser gesagt.
Genau, also das kann man sagen. Also natürlich war auch Männerpension ein Glücksgriff, weil die Figur, die ich da gespielt habe, diese naive, lispelnde, ja blonde, in Anführungsstrichen kleine Dumme oder so, das war natürlich auch ein Geschenk. Weil, also abgesehen davon, dass ich sie gern gespielt habe und liebevoll irgendwie verkörpern konnte, war das auch eine Rolle, die halt mit jemandem wie mir, so unbedarft, wie ich damals war, in der Schauspielerei gut besetzt werden konnte.
Sehr
so.
Dankbare Rolle auf jeden Fall, ja.
Ja,
absolut.
Und ich denke, Obsession oder Emil und Jaguar, was danach kam, was anspruchsvollere Filme waren, da hätte man mich nicht von dem Interaktiv-Sofa her gecastet, ne?
Ja, ja.
Aber dadurch, dass Männerpension dann erfolgreich war, hat sich das dann ergeben. Genau. Aber natürlich hatte ich dafür auch mit diesem nahbaren Image, diesem Girly-Etikett und diesem, hey, wir kennen Sie doch von diesem quietschbunten Sofa-Ding zu kämpfen, wenn man das so will.
Ja.
Also das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau.
Na klar, aber es ist ja, aber muss man erstmal wieder loswerden. Ja.
Ja, genau. Und das musste man erstmal, anerkannt werden als irgendjemand, den man ernst nehmen könnte oder so. Und das hat lange, lange gedauert.
Das habe ich mich sowieso dann auch damals gefragt, ob du das auch so in so Schauspielerkreisen irgendwie gemerkt hast, dass du am Anfang da eher so belächelt wurdest, weil ja, das ist diese Quereinsteigerin vom Musikfernsehen, die will das jetzt mal ausprobieren und so.
Ja, habe ich so dickes Fell und ein bisschen Scheuklappen und so. Ich glaube, ich hätte das nicht merken wollen.
Mhm.
So. Da hat mir ja dann Gott sei Dank aber auch der Erfolg recht gegeben. Und insofern habe ich mir nichts draus gemacht, wenn es so gewesen sein hätte sollen.
Ja. Du, ich meine, du bist ja immerhin schon mit Bravo Otto und Telestar in die Schauspielerei gekommen.
Und Popcorn Schlumpf.
Und der goldene Schlumpf vom Popcorn.
Ja.
Hast du die alle noch, die Preise?
Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht irgendwo in der Kiste unten im Keller.
Das habe ich mir gefragt, weil so ein Telestar, das ist jetzt irgendwie schon was Besonderes, den zu haben.
Ja, stimmt. Ein Telestar, und dann der Bravo Otto,
genau, das dieser,
der Popcorn-Schlumpf.
Ne? Der Popcorn-Schlumpf.
Was gab es denn noch? Naja, und so ein Echo halt. Ein Türstopper. Ja.
Wozu hast du denn ein Echo bekommen? Ist denn bei Your Man,
Lebenswerk,
oder?
Fürs Lebenswerk. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe mal einen bekommen.
Der muss ja Stand by Your Man gewesen
vielleicht
sein.
Vielleicht, vielleicht sowas. Ja. Oder hat man da vielleicht auch überhaupt so deine Dienste für die Popmusik oder so? Hat man dafür sowas gab es da nicht.
Oh, ich weiß auch noch, als wir beide, das war das erste, wo wir außerhalb von Viva waren, Echo, in Frankfurt war das noch. Oh,
das erinnere ich auch noch.
Und
das
da haben
war
wir
wild.
Die Laudatio für die Prinzen gehalten.
Aha, für die Prinzen. Scatman hat da auch, hat der da nicht auch was? Nee, der war ein anderer.
Aber das erinnere mich, das war unsere erste Auswärtsveranstaltung.
Da habe ich Michi Beck kennengelernt.
Ja, das war sehr aufregend. Und da haben wir dann morgens in der Hotellobby Nena kennengelernt und fanden es super aufregend.
Das weiß ich auch noch. Da hatte ich noch lange rote Zöpfe. Ja. Und was mir da noch passiert ist, erzähle ich dir nachher, wenn das Mikro aus ist.
Alles gut. Ich erinnere mich auch noch an Sachen, die ich bei außen im Mikro besser erzähle. Aber stimmt, Echo, ja, das war auch sagen. War nicht der nächste Film, das frage ich mich gerade, also weil ich kann mich auch an Männerpension natürlich erinnern damals, wie das abgegangen ist. Und dann kam noch dieser Film, wo du in der Heilsarmee warst.
Ah ja, war Liebe das, deine Nächsten.
Ja, war das nicht sogar nach Männerpension, war das nicht sogar auch Buck?
Das war auch Buck, ja, ne? Genau, es war Buck und Moritz bleibt treu und Lea Morna hat da aber die Hauptrolle gespielt, genau, und ich war auch eine von der Heilsarmee. Ja. Der Film war so mittelmäßig erfolgreich. Ja.
Aber ich erinnere mich noch, dass ich es so cool fand, weil da im Abspann die Ärzte Danke für diesen schönen Morgen, Danke für diesen guten Morgen gesungen haben.
Naja. Ja.
Das war sehr schön. Ich finde, man merkt es schon so, dass du, als du da anfangst, dich in der Schauspielerei auszuprobieren, viele Sachen gespielt hast oder viele so Rollen hattest, wie du auch gerade sagst, bei Männerpension oder eben dieses Gitarrenmädchen bei der Heilsarmee und so, die so sehr dankbar zu spielen sind, weil man da so ganz viel so ausprobieren kann und erstmal nicht so viel von sich mitbringen muss sozusagen, sondern wo man so sehr in so einen Charakter sich auflösen kann.
Ja, es war auch wirklich so, dass ich sehr, natürlich total intuitiv das anfänglich gemacht habe, was ja auch eine Qualität ist, die man, je mehr man ein Bewusstsein entwickelt, und je mehr man sich Werkzeug aneignet, desto mehr geht manchmal vielleicht die Intuition verloren. Ja. Dann kann es verkopft werden oder so. Aber ich würde sagen, als ich dann mit Dieter Wedel gedreht habe, die Affäre Semmeling, da war das erste Mal, dass ein Regisseur mit mir schauspielerisch so gearbeitet hat, dass ich so eine Figur in ihrer Vielschichtigkeit begriffen habe, sie mit mir verbinden konnte. Und da fing es eigentlich erst an, dass ich sagen würde, da habe ich Schauspieler Arbeit geleistet. Mhm. Vorher habe ich mich so reingeworfen, was ja auch, das hat wirklich auch einen Wert.
Also zu 1000%, ich habe ja auch ein paar Rollen damals immer so ausprobiert und ich konnte es gar nicht mehr, weil ich vom Moderieren so versaut war, dass ich mir so viele Gedanken gemacht habe, während ich gespielt habe, ich konnte da gar nicht mehr loslassen. Also das habe ich auch total bewundert bei dir, dass du das.
Das ist ja, deswegen sind ja Kinder manchmal auch so wahnsinnig gute Schauspieler.
Was ich mich auch gefragt habe, ist, ob, also gerade bei Männerpension als erster Film, den du gemacht hast, also weil das war ja eigentlich so ein Investment von Buck, zu sagen so, ich will die jetzt hier als Hauptrolle haben, ich sehe da was, ich glaube, das ist irgendwie, das passt irgendwie. Einerseits, wie sehr hat Buck dir da geholfen, dann eben zu spielen und einen Film zu tragen? Du hast ja diesen ganzen Film auch getragen. Und andererseits, wie viel Angst hattest du, dass du den Film trägst und dann, wenn er nichts wird, dass dir das alles angelastet wird sozusagen?
Also erstmal war es eine Nebenrolle. Das war nicht die Hauptrolle. Die Hauptrolle haben Till Schweiger und Detlef Buck gespielt und wir Frauen waren die Nebenrollen und eigentlich war Marie Bäumer auch die größere Rolle. Ah, ja. Aber das ist jetzt egal. Ja. Also ich habe, wie damals die meisten Dinge, bin ich auch in dieses Becken gesprungen mit der Haltung, ihr wollt, dass ich das mache? Okay, dann mache ich es halt. Ja, also ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt dafür.
Ja, sehr gut.
Ich war da sehr angstfrei. Das war schön. Detlef war jetzt noch nie ein Regisseur, der jetzt wahnsinnig lang mit einem arbeitet oder so, aber was er macht ist, und ich habe jetzt ja nochmal mit ihm letztens gearbeitet an einer Serie mit Kida Ramadan und nach langer, langer Zeit mal wieder mit ihm gearbeitet und habe das wieder so sehr genossen, dass er einfach ein ganz kreatives Feld herstellt. Mhm. Also du bist in so einem Raum, in dem wirklich einfach ganz viel möglich ist. Ja. Anders kann ich es nicht beschreiben und so habe ich das damals, glaube ich, auch mir genommen. Ja. Die Figur war ziemlich eindeutig, ne? So gelispelt, große Augen, war irgendwie arglos oder so, und aber nicht dumm, nämlich eigentlich doch nicht dumm, schlau irgendwie. Und deswegen konnte man das auf dieser Note, das habe ich schon begriffen, das immer wieder auszupacken. Also es ist mir jetzt nicht verrutscht innerhalb des Films. Ja. Und also da war für mich kein Druck. Das war auch damals so, dass, abgesehen davon, dass man so gut wie gar nichts verdient hat, war auch der deutsche Film, da hat man jetzt auch nicht so riesen Erwartungen gehabt an so ein Werk.
Aber es war doch schon so die Zeit so von Knocking on Heaven's Door und so, wo man so gedacht hat, so der deutsche Film ist gerade so, der könnte gerade wieder cool werden, sozusagen.
Das stimmt, Aber das war schon ein Überraschungserfolg, dass es so erfolgreich war. Ja. Davor, so wir können auch anders und Karnickels und so, das waren auch alles Achtungserfolge und Detlef Buck wurde gemocht.
Aber eher so Indie, auf dem Indie-Level.
Ja. Genau, das war jetzt nicht der bewegte Mann oder so. Und dann war es das aber dann doch.
Ich merke das bei mir, dass ich jetzt nach diesen ganzen Jahren, wir haben ja dieses Jahr, also ja 30-jähriges Viva-Jubiläum, hat mir zuletzt irgendwer gesteckt. Ende des Jahres ist es 30 Jahre her. Krass. Bei mir ist es so, ich merke das jetzt heute bei den Sachen, die ich heute mache, wenn ich heute arbeite, dass ich sehr dankbar bin und mich sehr freue über die Sachen, die ich alle machen kann und die ich mache und so. Aber dass ich heute auch einen viel größeren Respekt vor Aufgaben, die ich mache oder vor Jobs, die ich mache, weil ich irgendwie das ein viel größeres Verantwortungsgefühl dafür habe, als ich das mit 17 hatte.
Klar, weil du 17 warst, damit sagst du es ja schon. Ne? Also ich glaube, das ist, weil man einfach mehr weiß und weil man weiß, was es bedeutet und man kann vielleicht auch eine Reichweite besser einschätzen oder man kann auch ein Thema und die Wichtigkeit davon besser einschätzen oder das, was es, wofür es dann nachher stehen soll und so weiter. Also ich glaube, das ist einfach, ich finde, es ist was Gutes, weil es ist einerseits natürlich auch schön, in der Respektlosigkeit einfach mal loszuschießen und das steht auch jedem 17, 18, 19, 20, 21, 22 war ich, Jährigen sehr gut. Aber dann irgendwann würde es einem vielleicht auch nicht mehr so gut stehen, weil man würde dann denken, hey, ein bisschen Demut würde einem gut passen, weil man einfach einen größeren Überblick über das, was das Leben bedeutet und die Dinge, die in dem Leben alle geschehen, hat. Was ein Erlebnis für eine Tragweite haben kann oder ein Verlust oder dass man überhaupt stirbt. Hat man ja damals auch nicht geglaubt. Ja. Das ist ja das Schöne an der Jugend.
Ich weigere mich auch immer noch so richtig, das anzuerkennen.
Ja, ich auch. Auch ich glaube nicht wirklich dran. Also die anderen sterben.
Ja. Ich habe irgendwann mal die Theorie eingebildet, dass es gibt sehr viele Paralleluniversen und es gibt immer Punkte, an denen man stirbt, aber man selber lebt immer in dem, wo es weitergeht.
Ach, cool.
Deswegen gibt es immer so Situationen, wo man denkt, oh, das war aber knapp. Das ist dann in einem anderen Paralleluniversum schiefgegangen, aber du bist in dem Strang, der weitergeht.
Genau, es ist dann so Trauer, weil, aber das kriegt man gar nicht mehr mit, weil man schon wieder in einem anderen...
Ja.
Jetzt weiß ich, wie es läuft, wie der Hase läuft.
Wie gesagt, du warst 3-4 Jahre bei Viva und dann ging die Schauspielerei los. Also jetzt mehrere Jahre Schauspielerei. Gab es da jemals noch das Bedürfnis, auch nochmal was anderes zu machen? Du hast ja 2-3 Mal so für Soundtracks für Filme gemacht oder so, wenn das sozusagen auch ein bisschen in der Rolle war oder irgendwie zum Film gepasst hat. Ich habe mal ein Interview mit dir gelesen, wo dich jemand interviewt hat, auf den du offensichtlich gar keinen Bock hattest, der dann irgendwie gesagt hat, so, ja, sie sind doch Musikerin. Und du sagst, nee, ich habe keine Band. aber gab es, andersrum, hat die Schauspielerei dich immer so ausgefüllt, dass du perfekt damit leben konntest, zu schauspielen und dann einfach irgendwie ein schönes Leben zu haben?
Was ich auch noch ganz gerne geworden bin, ist Mutter.
Ja.
Das ist auch ein großes auch
Fulltime,
Feld.
Auch Fulltime, absolut,
ja,
na klar.
Fulltime, ein großes Feld. Viele, viele Jahre der vollkommenen Hingabe.
Ja.
Jetzt im kreativen Bereich, also ist auch kreativ zum Teil.
Ja, das stimmt.
Aber, und ich fand es immer ein Geschenk und toll, dass ich dadurch, dass ich so ein bisschen so eine fluide Public-Persona bin, ne? Also ich komme jetzt nicht von der Schauspielschule und habe die Bühne gemacht und dann vielleicht mal einen Ausflug zum Film, sondern ich komme vom Pop und von der Moderation und dann ein bisschen Film und dann ein bisschen gesungen und dann hier nochmal ein halbes Buch geschrieben. Mhm. Also so viele Möglichkeiten haben sich aufgetan, dass ich die immer gerne, diese Herausforderungen angenommen habe. Aber ich hatte immer das Gefühl, das, wo ich eigentlich am sichersten mich gefühlt habe, ist in der Schauspielerei.
Ja.
In der Filmschauspielerei.
Ja. Du hast auch mal Theater probiert,
genau.
So 3 Stücke oder so?
Weil ich das auch mal durfte.
Klar.
Ja gut, wenn ihr wollt, dann mache ich es halt. aber das war was anderes. Das war was anderes. Da habe ich gar nicht so richtig meine Parameter gespürt. Ich war da auf dieser Bühne und wusste nicht, wie die Temperatur einzustellen ist, die Lautstärke. Was wird denn da eigentlich gesehen und was ist von mir verlangt? Oder was ist das hier eigentlich für ein Genre? All das war für mich irgendwie so ein bisschen ein Blindflug. So nebelig bin ich da so durch. Vielleicht hätte sich das irgendwann mal verbessert, wenn ich das öfter gemacht hätte. Aber das habe ich so nie empfunden bei der Filmschauspielerei. Da gibt es natürlich auch mal Projekte, bei denen hast du das Gefühl, es fliegt. Und dann hast du Projekte, da denkst du, oh, es klebt oder ne, am Boden. Oder manchmal bist du vielleicht in einer Lebensphase, da hast du nicht so viel zu geben. Und in der anderen, da merkst du, sind die Kanäle offen oder so.
Mhm.
Aber im Großen und Ganzen habe ich mich da doch sehr wohl gefühlt. Manchmal denke ich, es kann aber noch einiges kommen, es sind ja noch ein paar Jahre und in den verschiedenen unterschiedlichen Lebensphasen rücken ja auch immer andere Prioritäten nach vorne. Oder man, ne, man wird vielleicht, wenn man sich mehr nach innen kehrt, vielleicht hat man dann Lust, stiller mit sich alleine zu arbeiten und zu schreiben oder so. Mhm. Ich habe immer gerne gesungen, aber ich fühle mich einfach nicht als Musiker, gar nicht. Und das mit dem Singen ist auch eher so, hey, danke. Danke, dass ich das jetzt auch noch machen durfte. Aber,
und dann sogar ein Echo gewonnen.
Ja, und dann auch noch ein Echo gewonnen.
Und dann nicht mal mehr wissen, wofür.
Ja, ja, aber das ist stellvertretend für das, was ich gerade sage. Irgendwie. Ja, und mit der Schauspielerei, wenn ich da ein tolles Angebot habe, dann ist da bei mir keine Unsicherheit. Da ist einfach nur Freude und Vorbereitung und wirklich reintauchen und auch vom ersten Tag an eigentlich keine Nervosität, sondern wirklich so, lass uns das hier zusammen machen. Und das finde ich so angenehm, das Gefühl. Und deswegen bin ich da schon eigentlich sehr zufrieden.
Ich glaube, das ist ein großes Privileg von uns, vielleicht unserer Generation oder vielleicht auch unseres Karrierestarts.
Ach so, oder
sozusagen,
so,
dass wir so viel ausprobieren können. Ich habe auch das Gefühl, also ich, bei mir ist es ja auch noch extremer sozusagen, weil ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, auf was ich mich festlegen soll, aber weil ich auch alles machen kann oder ich überall reinschnuppern darf und überall.
Ja, und es dir aber auch nimmst. Du nimmst es dir aber auch, ne?
Ja. Aber das finde ich irgendwie, ganz lange hat mich das ein bisschen wahnsinnig gemacht, dass ich mich, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich nicht festlegen so und dann habe ich auch noch studiert zwischendurch und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich aber total meinen Frieden damit gemacht und denke einfach, das ist so ein schönes Privileg, das alles ausprobieren zu können.
Ja,
und,
aber gibt es was, wo du sagen würdest, da fühlst du dich am sichersten oder am meisten?
Also im Moment ist es Moderation. Ja. Also das war, glaube ich, auch immer so ein bisschen der rote Faden. Und das ist, glaube ich, das der Job, den ich am besten kann oder den ich am meisten gemacht habe auch quasi sozusagen. Ich mache immer noch gerne Musik, ich würde gerne wieder spielen, aber da will ich erstmal so ein bisschen so mich reinfinden oder reintrainieren oder so. Aber das ist auch etwas, womit ich noch so liebäuge. Und ich habe ja auch Regie studiert, das will ich ja auch irgendwann mal anwenden und so. Also deswegen, und Schreiben ist halt natürlich auch noch ein Riesenteil meiner Arbeit mit.
Ja, dann rufst du mich an, ne, wenn du dann eine Mutterrolle zu besetzen hast.
Die Mutter Courage.
Ja, genau.
Wurdest du das schon gefragt, wann du die spielst? Ist doch immer so, Frau, so Schauspielerin ab 60 oder so, müssen immer sagen, ich möchte gerne mal die Mutter Courage spielen. Das ist der Klassiker-Satz. Du hast so viel, muss man ja wirklich sagen, legendäre Rollen mittlerweile gespielt. Und das ist aber etwas, was du ja gerade gesagt hast, das finde ich ja so super an dir. Du bist ja ein totaler Typ und trotzdem total wandlungsfähig. Also die Range an Rollen, die du gespielt hast, ist so unterschiedlich. Jetzt wirst du oft in Interviews gefragt, irgendwie so, ob du dir die danach aussuchst und dann lachst du die Interviewer immer aus, weil du sagst, naja, ich kann es mir nicht alles aussuchen. Ja. Ich spiele auch darum, was ich angeboten kriege. Aber du suchst ja trotzdem zwischen den Dingen aus, die du angeboten kriegst. Da sind die Temperaturen ja komplett unterschiedlich. Also auch so dann spielst du irgendwie Hildegard Knef und dann spielst du Zora Zack bei Benjamin Blümchen. Also dieses, ich will es nicht auf und ab nennen, aber diese krasse Unterschiedlichkeit in den Figuren, die du machst und in den Figuren, dann auch die Tatort-Kommissarin, die irgendwie ihre Kinder weggibt und so. Ich finde das so bewundernswert, dass du das mit so einer Selbstverständlichkeit diese unterschiedlichsten Rollen spielst. Mir fällt keine Schauspielerin in Deutschland ein, bei der ich so eine Range angelegt sehe wie bei dir. Das find, weil viele sind so typecast und es gibt ganz viele fantastische Kolleginnen von dir und deutsche Schauspielerinnen, aber mir fällt keine ein, die so krass in die Unterschiede geht wie du.
Ja, schön. Ja, es hat mir, glaube ich, immer widerstrebt, wenn ich gemerkt habe, jetzt wollen sie da was abschöpfen, was schon mal da war.
Ja.
Ne, so, das hat funktioniert, dann machen wir das doch nochmal in so einem leicht anderen Vorzeichen oder so.
Jetzt stottert sie statt, dass sie lispelt.
Ja, genau. Nee, aber natürlich nach der Männerpension war auch viel naiv, stolpert durch die Gegend und die Einkaufstüte ist schon wieder aufgeplatzt, während sie hinter dem Bus hergerannt ist. Immer zu spät.
Auch mit dem Melone kundert die Straße lang.
Genau. Da habe ich dann wirklich manchmal das echt ausgesessen und habe lange, lange gewartet auch und nicht gedreht, bis was kam, wo ich dachte, da hat jemand einen anderen Blick auf mich.
Ja.
Ich glaube, das ist auch was man natürlich als Schauspieler sich wünscht. Irgendwie eine Neugierde bei dem Regisseur oder bei dem Produzenten, was in dir rauszulocken, was sie vielleicht in dir sehen. Und dann fühlt man sich gesehen oder so vielleicht als Schauspieler. Und dann möchte man sich öffnen und dann ist da eine Hingabe und dann ist es gut. Und also selbst wenn die alle so unterschiedlich anmuten, ist wahrscheinlich der Kern all dieser Figuren ein ähnlicher. Wenn dieser verletzte Kern oder so, den ja fast jede Figur ausmacht, weil von dem aus du die ganzen Bewältigungsmechanismen um die Figur rumbaust, die dann anders anmuten, Ja. Ne? Sei es jemand, der besonders gut drauf ist die ganze Zeit oder ganz stumm und wütend oder machtstrebend oder ach, keine Ahnung. Mhm. All diese Dinge haben ja einen Kern, der meistens in irgendeiner Verletztheit liegt. Dadurch wird er durchlässig und interessant und transparent, auch spürbar oder so. Und den nehme ich dann wie meine wertvolle Quelle und setze sie in jede Figur. Und dann kann man aber alle Figuren spielen, in alle Richtungen.
Den Bösewicht bei Benjamin Blümchen zu spielen, das erfordert doch eigentlich viel mehr so ein...
Weißt du, wie einsam die war, die Soratak?
Ja, die kann einem richtig leid tun, muss man richtig, wirklich sagen. Ja.
Und weißt du, wie die Eltern... Nein, Quatsch. Aber irgendwie ist da auch sowas drin und dann wird man halt eine Fiese.
Ja, aber die spielt man doch dann eher so, das ist doch in meiner Vorstellung, dass man das eher so mit einem Comic-Gedanken anlegt. So. Ja, also das muss ja sehr over the top sein und so.
Ist es auch, aber da drin ist trotzdem was. Da muss ein Kern drin sein, weil sonst ist es nur eine Charge.
Ja.
Ist es auch ein bisschen bei Soratak, aber, aber eine, die mir echt großen Spaß gemacht hat, by the way. Aber man kann sich da in überall hin entblättern und entfalten, finde ich. Wenn man so einen Kern da hat, der so angebunden ist an irgendwas, was sich reibt mit der Umgebung. Es ist schwer zu beschreiben.
Ja, ich verstehe schon. Ich habe schon gesagt, du hast Hildegard Knef gespielt in diesem Biopic. Du hast auch die Steif-Erfinderin gespielt. Die hat ja auch Schwäbisch, oder hast du extra Schwäbisch gelernt für den Film?
Ja, also.
Bei allem Respekt, bei aller Liebe. Richtig gut in Dialekten warst du damals nicht. Also wenn wir dann so Dialekte nachgemacht haben in der Maske oder so, waren wir beide nicht so die...
Ja, du kannst Kölsch auf jeden Fall.
Kölsch gar nicht, aber dann hört es auch schon
auf. Habe ich gedacht, dass ich das auch immer konnte. Aber das ist schon lange her, ich gebe zu. Das habe ich erstmal so phonetisch mir von jemandem, der Schwäbisch spricht, so drüber geschrieben, über meine Texte. Ja. Und dann hat sich das irgendwann, weil wir da am Set das dann halt auch mal gemacht hatten, hat man dann darin auch sich frei bewegen können. Aber ich könnte jetzt nicht auf Knopfdruck schwäbeln.
Und hat man da Angst? Wie gesagt, vielleicht neige ich da zum Overthinken oder so, wenn ich mir vorstelle, ich würde so eine historische Figur spielen, die eben Dialekt spricht, dann hätte ich super Angst, dass dieses Dialektsprechen bei mir so unnatürlich wirkt oder dass man dann nachher denkt, das sieht irgendwie...
Ich habe dann manchmal gesagt... War das jetzt richtig? War das jetzt falsch? Oder so habe ich schon auch mal nachgehakt. Aber dann muss man auch irgendwann loslassen, sagen, das wird mir schon der Regisseur hoffentlich mitteilen. Oder die Continuity-Frau, die dann sagt, du, das war jetzt aber bayerisch oder so. Du bist jetzt gerade ins Bayerische gerutscht. Man kann nicht diese Verantwortung die ganze Zeit spüren, während man kreativ ist, weil sonst ist man ja die ganze Zeit
gehemmt
und limitiert.
Ja, das stimmt schon. Das Loslassen ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten in kreativen Arbeiten.
Genau, und da glaube ich, um das noch einen Bogen weiter zu spinnen, ist es eigentlich wichtig, dass man sagt, ich könnte auch alles verlieren. Und das würde mir nicht das Genick brechen. Also das ist jetzt ein bisschen weit gedacht. Ja, ne? Und deswegen ist es gut, wenn man viele Dinge im Leben hat, die einen auch noch interessieren. Ja.
Das stimmt natürlich. Aber irgendwo muss halt Geld ja reinkommen.
Das stimmt. Das ist ganz gut, wenn man da ein bisschen was auf der hohen Kante hat oder so. Ja,
das hätte ich auch eines Tages gerne. Eine Sache noch, die ich faszinierend fand, weil ich es nicht wusste. Ich habe das in einem Interview mit dir gelesen. Das hast du vor Ewigkeiten irgendwie Cinema oder sonst wem gegeben oder so. Da haben die zu dir gesagt, sie drehen ja jetzt in England einen Film. Sie drehen ja jetzt einen Film namens Love Actually. Und hast du gesagt, ja, da spiele ich Alan Rickmans Sekretärin. Und Alan Rickman ist Leiter eines Fairtrade-Büros.
War das so ein Fairtrade-Büro?
Ja, und das ist ja im Film am Ende ganz anders. Das fand ich das.
Da war der ja noch, da war der nicht der Leiter eines Fairtrade-Büros.
War das ein Fairtrade-Büro? Weiß ich gar nicht mehr.
Wahrscheinlich.
Ich habe gedacht, das wäre ganz anders gewesen. Du hättest vorher schon ausgeplaudert und dann war es aber.
Nee, ich könnte mir vorstellen, dass die Tatsache, dass er der Chef eines Fairtrade-Büros ist, ist vielleicht dann nachher nicht mehr an der großen Glocke gewesen im Film, aber vielleicht war das Konsens, als wir es gedreht haben. Ne? Und es wurde vielleicht jetzt nicht als so wichtig erachtet oder es schwang nur so im Background mit, was ja eigentlich ganz lustig ist auch. Das waren ja wahrscheinlich die Anfangs- Kinderschuhe des Fairtrades und so, ne, damals.
Gab es eine, vielleicht auch Hoffnung so einen Moment lang mit Love Actually, mit Obsession, so ein bisschen internationaler Fuß fassen zu können?
Ich habe ja in England gelebt, so 7 Jahre lang. Und da hätte ich natürlich sehr gerne, aufgrund der Tatsache, dass ich da gelebt habe und da gerne irgendwie auch eine Identität gehabt hätte, die über ich warte auf meinen Freund hinausgegangen wäre. Deswegen hätte ich ganz gerne in England gearbeitet tatsächlich. Und habe ich auch so ein paar kleine Filme gemacht. Ja. Und Love Actually war aber so der, das ist ja schon toll, Love Actually ist ja bis heute ein Film, wo alle einen drauf ansprechen, obwohl das nur so ein kleiner Input war damals. Mhm. Aber es war nie, muss ich sagen, und das ist, fällt wahrscheinlich wieder in diese Kerbe, ich greife nicht nach den Sternen, ich habe eigentlich nie gedacht, ich will international Karriere machen wegen des Internationalen oder so. Oder weil Hollywood oder weil Amerika. Ich habe das immer als, warum sollten die mit mir was machen wollen.
Du warst aber auch immer so, du warst immer so eine, du warst immer eher so britisch.
Ja, naja.
Für dich ist England immer so das der Sehnsuchtsort.
Das stimmt, das war mein Sehnsuchtsort.
Als Hollywood.
Ja, das stimmt. Aber die haben ja auch tolle Filme gemacht. Naja. Da hätte ich gerne gedreht, aber ich habe das irgendwie immer so gesehen, dass ich die interessanteren Rollen wahrscheinlich immer in Deutschland hätte spielen können. Mhm. Die meisten deutschen Schauspieler haben immer eher kleine Supporting-Sachen in gar nicht so interessanten Sachen. Mhm. gespielt und so habe ich das für mich eigentlich immer so zu den Akten gelegt.
Ich habe auch übrigens vergessen, Resident Evil noch in die Aufzählung mit reinzupacken. Der war da ja auch noch dabei. Bei Obsession, da weiß ich noch, da war die Premiere damals in Köln in Ehrenfeld da hinten in dem Cine Nova heißt das, glaube ich, dieses Kino.
Ja.
Und da war ich dann mit meinem Bruder und noch einem Freund und so, da waren wir alle da auf der Premiere von dir, von dem Film. Und da weiß ich noch, wie sehr mich diese Szene erschrocken hat, wo du übers Fahrrad knallst, über einen Fahrradlenker stürzt.
Oh ja.
Das war
wahrscheinlich nicht ich.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das also, einer der wenigen Momente, die mir aus diesem Film in Erinnerung geblieben ist.
Hast du dir Sorgen um mich gemacht? So?
Ja, ich habe mir immer Sorgen um dich gemacht. Ist denn bei Hilde, da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus, Hildegard Knef zu spielen, dich als Hildegard Knef zu besetzen, ist natürlich erstmal ein absoluter No-Brainer. Also das liegt so auf der Hand, dass du Hildegard Knef spielen musst. Trotzdem ist sie ja nationales Kulturgut und Kulturdenkmal und so. Ist da der Respekt, an so eine Figur ranzugehen und zu spielen, größer als an
Margarete Steiff
zum Beispiel?
Also der Respekt war groß. Die Vorarbeit, die reingeflossen ist, war auch groß.
Mhm. Warst du Hildegard Knef-Fan vorher?
Nee, die war ja so in den 90er Jahren und so, war sie ja schon.
Da gibt es diese peinliche Extrabreitennummer.
Ja, und überhaupt war sie immer in den Talkshows und sah aus wie so eine geliftete, überschminkte Alte mit angeklebten Wimpern und die mit rauchiger Stimme irgendwie sich zu ernst nahm oder so.
Ja.
Also da war ich jetzt kein Riesenfan, habe mich aber dann natürlich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt und verbunden und habe in ihrem ambivalenten Charakter irgendwie meine Liebe zu ihr entdeckt.
Mhm.
Und dass sie so eine sperrige Künstlerin war, das habe ich an ihr geliebt. Und wir haben ja auch die erste Hälfte ihrer Karriere und ihres Lebens eher im Film beleuchtet. Und diese Nachkriegszeit und als junge deutsche Schauspielerin nach 45, was das alles bedeutet, was man da für eine Verantwortung auch ins Ausland hinaus auf den Schultern trug. Und
die große Nacktszene.
Ja, dann dieses angefeindet werden, gleichzeitig so hochgehoben und angefeindet werden gleichermaßen und ja, das hat mich irgendwie alles berührt, so, ne, was sie so vereint hat in ihrer Figur. Und ich fand sie als Sängerin toll. Und da habe ich auch sehr lange für geübt und gearbeitet an dem Gesang. Ich sehe mich ja nicht als eine begnadete Sängerin. Ich singe gerne, aber ich finde diese Hildegard Knef-Platte echt gut, muss ich sagen.
Du hast eine Platte mit Hildegard Knef-Songs gemacht.
Genau, für den Film.
Für den Film,
ja. Und da. Also ich habe mir auch gesagt, meine Interpretation von Hildegard Knef muss auch irgendwie nah an ihr dran sein.
Mhm.
Ich wollte jetzt nicht sagen, naja, ich nehme jetzt die künstlerische Freiheit und ich bin jetzt einfach Heike als Hildegard Knef.
Naja.
Ich habe schon irgendwie versucht, ihr nahe zu kommen.
Ja.
Auch im Duktus und so. Und auch in der Stimmlage. Nein, nicht ganz. Aber ja, doch, wie du hörst, ich habe das schon ernst genommen und da habe ich schon Respekt vor gehabt, ja.
Ja, das war, ich fand das auch wahnsinnig gut, dass du das gemacht hast. Jetzt vor kurzem hast du gesagt, du hast dich sehr gefreut, ich war noch niemals in New York gemacht zu haben, weil es dir so einen Spaß gemacht hat, ein Musical zu machen.
Ja.
Ist das nicht schade, dass so wenig Leute in Deutschland Musicals machen?
Ja, also ich meine, Musicals haben irgendwie immer, können einen schlechten Ruf haben. Es gibt ja ganz viele tolle Musicals, die ja auch wirklich Kultstatus haben und die einfach, also Grease mir anzugucken, das ist immer noch eine große Freude. Und selbst Mamma Mia habe ich wirklich genossen.
Ja.
Einfach diese
Aber jetzt redest du jetzt von Live-Musicals oder von Filmen, von den Filmversionen?
Nee, Film.
Ja, ja.
Film.
Her auch. Her liebe auch, Her,
ja.
Über alles.
Ja. Ja, Rocky Horror Picture Show ja. auch. Es gibt aber noch viele andere, die mir jetzt gar nicht einfallen. Ja. Aber Mama Mia zum Beispiel, einfach so diese Absurdität, wie aus der Geschichte jemand plötzlich aufsteht und fängt an zu singen. Ja. Und dann natürlich auch noch, wenn es Songs sind, die Hits sind oder einen wirklich mitreißen und so. Das, also da bin ich sehr für zu haben.
Ja.
Jetzt war ich auch kein riesiger Udo Jürgens-Fan, aber auch da, ähnlich wie bei Hildegard Knef, habe ich schon Respekt und sage, da sind natürlich ganz tolle Lieder entstanden, auch mit Texten, die unsere deutsche Identität irgendwie auch einfangen, kann man so sagen. Mhm. Und genau, aber ich hatte eben genau darauf Lust, dass man in der Szene ist und dann steht man auf und fängt an zu singen ja. oder zu tanzen oder so. Das ist so eine Überhöhung, die ich liebe und die ja so euphorisieren kann, finde ich, im Film. Und ich finde auch, dass Ich war noch niemals in New York, das leistet. Ne? Ich finde, das ist ein toller Film geworden.
Ja, ja.
Und ich weiß noch, wie ich mit meinen Mitschauspielern die erste Vorführung davon sah und wir haben uns alle abgeklatscht und haben gesagt, das ist das Beste, was wir je gedreht haben. Es macht so einen Spaß, das wird durch die Decke gehen und wir haben es geliebt. Und dann ist es aber gar nicht so durch die Decke gegangen, leider.
Ja.
Und wir haben oft überlegt, woran es gelegen haben könnte. Es ist mir nicht ganz klar. Es ist nicht so gelaufen, wie ich dachte, dass es laufen würde, weil ja. ich es so charmant fand und ja. so liebevoll und irgendwie auch berührend. Und trotz der Poppigkeit und Buntheit und der surrealen Welt, die da irgendwie...
Ja, Musical-Welt.
Musical-Welt, ja. genau, ja. die da dargestellt wurde, hat es trotzdem, finde ich, eine Tiefe gehabt und so. Also ich fand, ja. das war schön. Wie hat es dir denn gefallen?
Mir hat es auch gefallen, aber ich bin nicht so ein Udo Jürgens. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ich kann das schon respektieren, was der gemacht hat. Und er gilt ja als der große deutsche Chansonnier und so. Und es gibt tatsächlich auch ein paar Nummern von ihm, die ich irgendwie ganz interessant oder ganz spannend finde und so. Aber so richtig 100% gezündet hat er bei mir auch nie. Ich finde die Lieder immer ein bisschen streng. Also auch wenn sie locker sein wollen, hat das immer so eine komische Strenge. Ich finde auch, aber bitte mit Sahne hat was Strenges zum Beispiel und so weiter und so fort. Und deswegen, ich fand das interessant, weil ich hätte das nämlich auch gedacht, dass das, also das muss ja sofort ein super Erfolg werden. Aber ich glaube, man hat die Wirkmacht von Udo Jürgens einfach ein bisschen überschätzt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Musical machen würde, einen Film, nur mit Udo Lindenberg-Songs, das wäre zum Beispiel wahrscheinlich, glaube ich, da würde es mich wirklich wundern, wenn es kein Erfolg wird.
Udo Jürgens hat vielleicht, also eine Zielgruppe, die ist Ü60.
Die ist auch schon zum großen Teil tot.
Oder tot, genau, Ü70. Und ich glaube, dass vielleicht so dieses, da sind vier Schauspieler, die alle so mittelmäßig gut singen und krächzen da so durch den Film, was wir alle irgendwie richtig fanden und der Regisseur das auch gutiert hat, ja. ne? Der wollte gerne, dass das so aus der Figur herauskommt, ja, ja. ne? Und ich glaube aber, dass vielleicht das Zielpublikum für Udo Jürgens Lieder sich denkt, die können doch gar nicht richtig und das ist mir alles viel zu bunt da
ja, genau.
Und irgendwie viel zu Wes Anderson und also, ja, ne? Dass das vielleicht irgendwie genau dazwischen gefallen ist. Dass es für dich eher Udo Jürgens abschreckt und für die Udo Jürgens-Fans irgendwie das Gesamtwerk nicht ja. so richtig zusammenpasst mit Udo Jürgens.
Vielleicht mal so ein Musical-Tatort wäre doch zum Beispiel mal.
Ja, ich werde es mal in die Runde werfen.
Ja.
SWR.
Eine Musical-Folge. Jede Serie macht irgendwann eine Musical-Folge. Also wäre das da nur folgerichtig. Ich habe ja auch mal, ich will ja auch ein Musical mal machen. Ich habe ja auch schon damals in der Filmhochschule ein Exposé für ein Musical geschrieben, das ich bis heute in meinem Herzen rumtrage.
Du liebst auch machen. Musicals?
Total. Okay. Liebe Musicals völlig.
Und würdest du ein Musical mit neu geschriebenen ja. Liedern machen?
Ja, weil ich liebe die Art, wie Musical-Songs geschrieben sind. Es gibt so ein spezielles Set an Harmonien, das Musical-Songs
Disney,
immer haben.
Disney, so ein bisschen.
Ja, Disney ist fast schon so ein bisschen, Disney ist halt immer Disney, aber es gibt so diese Musicals, die nicht Disney sind, die so eine, fällt jetzt auch nichts, Rent zum Beispiel ist so ein Musical, das hat so einen ganz speziellen Sound, den einfach nur Musicals haben. Ich liebe das total.
Und dann würdest du, und du hast da schon was skizziert?
Also ich habe eine Geschichte und es gibt auch zum Beispiel einen ganz tollen Songwriter, den ich dann anfragen würde, Albrecht Schrader, der schreibt ganz fantastische Songs. Er hat mal ein Podcast-Musical geschrieben.
Mhm.
Es gibt so einen Podcast, der heißt Podcast-UFO. Da waren die Moderatoren auch hier schon mal und die haben eine Musical-Folge gemacht. Da haben sie ihn dafür bezahlt, dass er ihnen Songs schreibt. Und dann haben sie eine ganze Podcast-Folge, wo sie zwischendurch plötzlich immer wieder gesungen haben. Und so. Das war so charmant und so gut. Und es hat aber auch so sehr nach Musicals geklungen. Er ist zum Beispiel ein großer Fan, also dieser Komponist von diesen großen amerikanischen Musical-Komponisten, Sondheim und so. Also da, das fühle ich so sehr. Und so würde ich das aber auch machen. Ich würde dann auch wirklich die Songs dafür schreiben. Weil ich finde, das Geile am Musical, finde ich, dass die Songs mir als Autor ermöglichen, die Gefühle auszusprechen. Weil du kriegst ja in der Filmschule beim Drehbuchschreiben immer eingebläut, die Gefühle müssen sozusagen im Subtext stattfinden und das muss irgendwie in den Handlungen erkennbar sein und nicht ausgesprochen werden. Und Musical ist halt Exposition. Also die Songs sind immer, warum geht's mir so schlecht? Und so.
Ja, ja.
Also das einfach auszudrücken.
Ja, es ist wie, als würde, es ist ja ein bisschen wie eine Innensicht, auch,
genau.
Wenn sie anfangen zu singen.
Genau, genau. Ja. Und das ist so, finde ich, so aufregend kompliziert, charaktergerecht darzustellen. Das finde ich deswegen so ein aufregendes Genre.
Aber das hast du in der Filmhochschule schon geschrieben. Und wann war das?
Fast 20 Jahre her.
Eben. Ja. Wo ist es?
Ja, wo ist es? Das ist eine gute Frage. Da hast du recht. Da kam so viel Leben dazwischen. Aber ich trage es immer noch in mir. Es wird, irgendwann kommt es raus. Es gibt einen Artikel, ich habe jetzt, als ich mir Sachen mit dir durchgelesen habe, einen fantastischen Artikel gefunden, der jetzt auch, was haben wir jetzt, 2023, der jetzt 23 Jahre her ist. Und da hast du deine Vision eines schönen Lebens in der Zeit geteilt, in einem Artikel.
Ein Traum, ne? Das waren immer diese Träume.
Genau, ein Traum.
Und das ist interessant, erzähl mal, weil das ist nämlich gar nicht so weit entfernt von dem, wie mein Leben zum Teil aussieht.
Das ist interessant, okay. Also das große Zentrum dieses Traums ist, dass du mit 100 ausgesuchten Leuten, genau 100 sollten es sein, aus Freunde und Familie und Freunde von Freunden und Freunde von Familie auf einem Hof lebst und ihr so eine eigene Hofanlage baut, wo so, es gibt so, jeder hat einzelne Häuschen, so Flachbauten, dann gibt es so einen zentralen Marktplatz, wo sich alles trifft und dann gibt es noch ein extra Kinderdorf, in dem die Kinder den ganzen Tag zusammen sind. Das ist erstmal so das Setup, in dem
aber
wir uns befinden.
Kommt nicht David Bowie dann auch noch?
Ja, der
vorbei?
Kommt nachher auch noch, aber der ist dann am Schluss für ein Konzert vorbeigekommen. Aber in diesem Dorf haben alle irgendwie so Sachen, die der Gemeinschaft nützen. Alle können Sachen, die der Gemeinschaft nützen. Also es gibt Schmiede, es gibt Bauern, es gibt Bäcker. Und du wärst die Schneiderin im Dorf. Dann hast du nämlich dazu geschrieben, weil Schauspielerin und Moderatorin sein ist nämlich gar nicht dein Traum, sondern Schneiderin sein ist dein Traum. Und dann hast du so diesen Tag beschrieben, wie du so aufstehst und bringst die Kinder ins Kinderdorf. Und gehst dann in einem leichten Seidenkleid, hast du geschrieben, auf den Markt erstmal und Westen. Zu besorgen und dann triffst du erstmal jemanden, mit dem du letzte Nacht schon eine Diskussion hattest, denn ihr habt beschlossen, dass keine fremden Waren in das Dorf dürfen, er hat aber eine E-Gitarre besorgt. Er hat eine E-Gitarre, eine Stratocaster in das Dorf besorgt und du hättest eine lange Diskussion mit ihm gehabt, dass das nicht darf und er hätte aber dann gesagt, aber wie soll man sonst Smoke on the Water spielen und das wäre dir auch so ein bisschen eingeleuchtet, aber es würde halt gegen die Dorfregeln sprechen und dann bist du, glaube ich, in die Küche gegangen, wo gerade ein blonder, blauäugiger Koch namens Tim eine rote Beetesuppe gekocht hat und dich dann an den Hüften gepackt und wieder aus der Küche rausgebracht hat. Es gibt auch noch verschiedene Regeln in diesem Dorf. Du hast zum Beispiel geschrieben in dieser Kommune, die Beziehungen sind intakt, niemand fühlt sich gezwungen, mehrere Partnerschaften gleichzeitig zu haben. Also so ein bisschen salty an der Stelle war das.
Niemand fühlt sich gezwungen, mehrere Partnerschaften gleichzeitig
zu
haben, aber man darf, oder was?
Nee, ich fand, das hat sich so ein bisschen angefühlt, als wolltest du da kurz nochmal jemandem eine mitgeben. Irgendwie so. Also das stand auf jeden Fall. Achso, dann hast du drei Kinder in diesem Dorf gehabt, nämlich die Namen Tom, Sarah Lou und Jimmy. Oder Sarah Lou und Jimmy. Das sind die Namen deiner drei imaginären Kinder, falls du das deinen echten Kindern mal sagen möchtest. Und dann, also fand ich auch sehr schön, ihr habt auch eigene Hacker in dem Dorf. Weil ihr kein Fernsehen habt und deswegen quasi von Informationen abgeschnitten seid. Ihr habt eigene Hacker und jeden Abend trefft ihr euch zu einem Informationsroundtable, weil diese Hacker sich immer in den Bundestag hacken und schon vorher wissen, was da entschieden wird und euch das dann abends alles erzählen. Und dann war an diesem einen Abend war eben ein großes Kostümfest, wo du die Kostüme genäht hast. Einer ist als Sherlock Holmes gegangen, einer als Mick Jagger, einer als John Lennon. Und eine Frau gab es auch noch, die ich aber vergessen habe. Und hast dann die Kostüme für die genäht und dann ist ein Helikopter gelandet. Und dann kamen David Bowie, Janis Joplin, noch ein paar Musiker, kamen dann Bob Dylan. Dann hast du geschrieben, und Bob Dylan hat bewiesen, dass er sogar wirklich singen kann. Stand dann da auch noch drin. Und dann haben die ein Konzert gegeben und David Bowie hätte grüne Haare gehabt. Und dann wäre am Schluss wieder in den Helikopter gestiegen und weggeflogen, hätte es gedacht. Was ist denn hier los? So nach dem Motto.
Ja, lustig, weil ich erinnere mich noch so dunkel daran, dass ich dieses Dorf und mit Freunden und so beschworen habe in diesem Artikel. Aber ich habe ihn eben seit 23 Jahren nicht gelesen und dass er so viele Details und so genau beschreibt, wie dann die Tagesabläufe sind und was wir alles für tolle Features da haben, das war mir gar nicht klar. Also drei Kinder habe ich und diese Idee von Patchwork beziehungsweise die Freunde Kommune. In der Nähe, Kommune und so, die habe ich jetzt nicht vollkommen verwirklicht, aber wir sind auf dem besten Wege, im Land, doch auch mit vielen Freunden und so. Da fahren wir oft hin und haben da auch schon was, wo ich denke, wenn alle Stricke reißen, dann wird da angepflanzt. Mhm. Genau, und auch ansonsten habe ich einen sehr, würde ich sagen, engen, beständigen Kreis von Familie und Freunden, der mich immer schon begleitet. Ich bin jetzt nicht jemand, der ständig neue Bekanntschaften knüpft oder junge Freundschaften so viele pflegt. Ja. Sondern es ist alles sehr gewachsen und da fühle ich mich dann auch am wohlsten. Dann fällt man zusammen in Urlaub und dann sind da dann auch wieder 10. Oder jetzt während Corona, da haben wir oft die Lockdowns dann halt zu, man darf es ja sagen, in diesen Kommunen verbracht, dann so zu 12 oder was weiß ich.
Diesen Clustern.
Ja, genau.
Ja, ja. Wäre das immer noch eine Vorstellung, die du, wo du sagen könntest, also ich packe mir jetzt wirklich, also bei 100 Leute ist ja, finde ich, eine gute Menge. Das ist eigentlich eine gute Menge für so eine Kommune, weil dann hat man nicht das Gefühl, dass man schnell auf die Ketten geht, weil immer genug Leute da sind, irgendwie sozusagen, dass man irgendwie nicht immer nur dieselben 5 Leute jeden Tag sieht. Und dann irgendwie hier so ein leerstehendes Dorf in Brandenburg oder in Spanien nehmen und sagen, so, und jetzt machen wir einfach hier die Schotten dicht und leben jetzt hier.
Tatsächlich finde ich das immer noch eine sehr befreiende Vorstellung.
Ja. Ja, ich finde es nämlich eigentlich auch ganz gut.
Und auch da, denke ich, ist alles noch drin. Man muss ja auch sehen, ne, es gibt Phasen im Leben, da will man erstmal erschaffen und vielleicht so seinen Mark machen und so. Und dann irgendwann lässt man das vielleicht alles los und gründet dann den ersten Stein für die Kommune.
Etwas, was du auch manchmal irgendwie erzählt hast, ist, dass du ja schon, also so beim Tata zum Beispiel oder auch bei anderen Sachen, dich sehr engagierst in der Geschichte, die erzählt wird. Also quasi auch im Drehbuch und in der, vor allem in den Figuren, die du spielst, irgendwie versuchst da irgendwie im Sinne des Films zu handeln und da so viel wie möglich irgendwie mitzusprechen und ihm zu helfen, dass das irgendwie dieser Vision gerecht wird. Vielleicht hast du ja sogar auch schon gemacht und das steckt immer noch in der Schublade, dass du irgendwie selber mal einen Film schreibst oder machst. Oder ist das etwas, was irgendwo in dir steckt?
Ich habe mal einen Film mit der Johanna Adoyan, meiner Freundin Johanna. Wir haben mal einen Film geschrieben zusammen, Schwesterherz. Mit Anna-Maria Mühe wurde der verfilmt und mir von Eddie Herzog, der hat da die Regie gemacht. Das war auch ein sehr persönlicher Film. Den haben wir aus der Warte unserer damaligen Lebenssituation, die sich ähnelte, von mir und meiner besten Freundin, geschrieben. Wenn die Kinder aus dem Haus sind wahrscheinlich. Nee.
Also da schiebt man sehr viel hin.
Dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wirst du auch dein Musical wahrscheinlich auf die Beine stellen. Nein, die sind ja schon aus dem Haus. Aber sowas wabert manchmal so in mir herum. Ja, aber dafür müsste ich mir echt Raum schaffen. Ja. Vielleicht.
Na, verstehe. Also keine eindeutige Absage.
Nee, keine eindeutige Absage. Warum auch? Ja. Aber noch weit entfernt von einer Manifestation dessen. aber schon, wie du richtig sagst, oft, wenn man ein Buch kriegt, dass man dann schon den Wunsch hat, dass das alles stimmig wird. Und da bringe ich mich gerne ein. Ne?
Ja.
Aber das so from scratch, also so von weißes Blatt und jetzt steht dann da irgendwann eine dramaturgisch stimmige Geschichte, das finde ich, da habe ich auch großen Respekt vor.
Ja. Eine Meldung, die noch die große Runde gemacht hat, die ich überall gelesen habe, ist, dass du ja tatsächlich schon jetzt an einem zweiten Standbein oder drittes, viertes, fünftes Standbein arbeitest, weil du jetzt Yoga-Lehrerin in Berlin bist.
Ja, naja.
Das sind so Meldungen, die sich dann so verselbstständigen.
Ja,
ne?
Ja,
oder
total.
Das ist so ein bisschen.
Ich habe während der Corona-Pandemie, wo man ja dann doch auch viel Zeit hatte und viel zu Hause war, habe ich eine Ausbildung angefangen bei Spirit Yoga hier in Berlin. Ich finde, es ist ein tolles Yoga-Studio, geleitet von Patricia Thielemann. Da habe ich auch mein Leben lang, also nicht mein Leben lang, aber schon die letzten 20, 30 Jahre immer Yoga gemacht, seit ich in Berlin bin, bei ihr. Genau, da habe ich dann diese Ausbildung gemacht, dann habe ich die Chance bekommen, eine Stunde in der Woche da im Studio zu lehren, zu unterrichten und mache jetzt die Aufbauausbildung. Ich mache das alles für mich und in erster Linie, um meine Kenntnisse zu vertiefen.
Dann habe ich was Eigenes.
Ja, genau, dann habe ich was Eigenes auch so ein bisschen, aber ich mache es auch für mich, nicht nur, dass ich ein Yoga-Diplom habe, sondern auch, dass ich einfach meine Yoga-Erfahrung vertiefe. Ja. Ne? Das, was ich an Yoga mag, dass da aber auch noch dazu gehört bei der Ausbildung, dass man halt das Lehren lernt. Das ist so ein Side-Product, was ich gar nicht weiß, wofür ich das jemals mal brauche. Ja. So. Aber ich mache halt diese eine Stunde, wechsle mit jemand anderem, very low key, ne, da in diesem Studio. und habe das auch noch nie beworben oder so. Und jetzt haben die letztens mich auf ihrer Seite, weil ich ja nun mal bei ihnen im Studio ab und zu diese Stunde gebe, vor gar nicht vielen Leuten, wo auch das gar kein Thema ist, dass die sagen, aber Moment mal, ich habe sie doch gestern im Tatort gesehen, aber das ist da überhaupt nicht Thema. Und das,
sie haben mir nichts zu sagen.
Ja, genau. da wurde das vorgestellt auf der Spirit-Yoga-Seite und das habe ich gedacht, ach, ist ja nett, das reposte ich mal.
Ja.
Und dann wurde das gleich dann so ein bisschen geschmäcklerisch gemeldet. Muss ich mich jetzt nicht nochmal aus dem Fenster lehnen, aber ich mache gerne Yoga.
Ja. Ich mache zum Beispiel kein Yoga.
Ja.
Sollte ich Yoga machen?
Ja, auf jeden Fall. Also Yoga ist eine sehr sanfte Art und Weise, zu sich zu finden für diese Stunde am Tag oder wie oft man und wie lang man das macht, zu sich zu finden, seine Sinne mal ein Stück weit nach innen zu ziehen. Und seinen Körper aus- und einzurichten, also zu alignen sozusagen. Ich glaube, dass das alles in Fluss bringt, negative Alltagsgebundenheiten verscheucht und zu einer gewissen Form der Freiheit führen kann.
Und hat dir das beim Spielen auch schon mal geholfen? Glaubst du, dass es da einen Zusammenhang gibt?
Ich glaube, das hilft einem in allen Lebenslagen.
Ja.
Natürlich, wenn man Yoga als mehr sieht als nur körperliche Ertüchtigung, aber selbst dann, finde ich, ist es was wert. Mhm, ne? Also, dass man einfach eine Aufrichtung erfährt und eine gewisse Chorkraft entwickelt.
Körperspannung.
Und, Körperspannung und somit anders ins Leben rausblickt. Aber man kann dem natürlich noch eine Yoga-Lebensweise zufügen oder sich wenigstens ein Interesse an der Yoga-Lebensweise entwickeln. Und das, glaube ich, bringt einen in allen Lebenslagen mehr zu sich und entfernt einen von Triggerpunkten. Man wird bewusster, achtsamer, man spürt sich mehr. Also es hat viele Vorteile.
Ja. Du hast mal.
Wieso machst du kein Yoga?
Ich hab's einfach noch nie gemacht.
Ah ja, was machst du für einen Sport?
Gar keinen.
Ah ja.
Das ist so das Problem. Ich habe mal eine Zeit lang Sport gemacht, ich bin laufen gegangen, weil das so schön simpel ist irgendwie. Ja. Und das war auch gut. Und dann habe ich irgendwann damit aufgehört und jetzt ärgere ich die ganze Zeit, dass ich damit aufgehört habe. Mhm. Weil ich irgendwie wieder zurückfinden will.
Hast du manchmal das Gefühl, oh, mein Rücken oder so? Ja. Oder, ja?
So Zipperlein.
Ja. Also ich würde das an einer Stelle mal ausprobieren mit dem Yoga,
ja.
Weil das ist wirklich sehr sanft und man hat danach das Gefühl, total energetisiert zu sein und entspannt gleichzeitig. Ne? Das ist einerseits die Kraft und die Festigkeit, andererseits die Leichtigkeit, die da so zusammenspielen.
Ja.
Das ist wirklich toll. Und wenn man erstmal angefangen hat, ich glaube, dann wird das einen auch begleiten bis zum bitteren Ende.
Ja. War klar, dass du jetzt hier noch ein Tote-Hosen-Album nennen musst. das, als Düsseldorfer hat man ja die
als
Pflicht, einmal, einmal in jedem Interview Tote Hosen Albumtitel einzubauen. Wo wir jetzt schon von Yoga und Yoga-Lernen gesprochen haben. Spielst du noch Schach? Du hast nämlich mal in einem Interview erzählt, dass Schach der einzige Ort wäre, wo du jemals als Frau diskriminiert worden bist. Weil du als junges Mädchen recht gut Schach gespielt hast und da aber keiner von den Typen gegen dich antreten wollte.
Genau, so habe ich das damals empfunden. Ich glaube, die Typen würden wahrscheinlich sagen, was, wie, nö, stimmt gar nicht. Ja. Aber ich habe es so empfunden, da wo alle ganz aufgeregt waren, immer gegen den nächsten Kandidaten zu spielen, die immer versucht haben, um mich rumzukommen.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, es war, weil man als Frau vielleicht nicht der interessanteste Spieler ist oder weil sie auch nicht so gerne gegen eine Frau verlieren wollten oder so. Aber das ist natürlich alles Suggestion oder wie sagt man, oder ich unterstelle da jetzt was.
Ja.
Genau, ich habe gerne Schach gespielt, ich habe auch ganz gut Schach gespielt und ich habe auch relativ viel Schach gespielt, aber dann irgendwann hat sich das verloren und wenn ich jetzt einfach mal so kalt Schach spiele, dann…
Aber du kannst es noch.
Ich kann es, ja, aber ich würde sagen, da müsste ich mal wieder ein bisschen investieren rein.
Aber dafür hat man doch Kinder, die kann man doch richtig fertig machen. Ja,
das stimmt, also mit den Kindern, da spiele ich auch manchmal, aber… Und da fühle ich mich dann auch wieder richtig gut. Ja.
Mein Vater hat mal…
Competitive Mom.
Als ich so sechs war, wir hatten so einen Spielewürfel, wo so Brettspiele drauf gedruckt waren, im Wohnzimmer. Und dann kam mein Vater mal irgendwann nach der Arbeit nach Hause und gesagt, komm Nils, wir spielen Mensch, ärgere dich nicht. Und ich so, yes, jemand spielt mit mir. Und dann haben wir Mensch, ärgere dich nicht gespielt und er hat mich so abgezogen. Und am Schluss vom Spiel, weil meine ganze Familie hat sich totgelacht, ich habe drei ältere Geschwister, alle waren am Lachen und meine Mutter. Und am Schluss wurde mir dann offenbart, dass mein Vater auf dem Weg einen Würfel gekauft hat, der immer Sechsen würfelt.
Ah, wie gemein.
Ja. Da habe ich richtig meine Lektion gelernt.
Das ist eine gute Erziehungsmethode. Du musst auch mit Frustration umgehen.
Ja, das musst du mal bei Buckelbergs immer sehr früh lernen, aber auf eine sehr lustige Art. Liebe Heike, es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht, heute dieses Gespräch mit dir zu führen. Ich hoffe, dass unser nächstes Gespräch keine 30 Jahre dauern wird, bis wir das wieder führen, weil ich muss wirklich, nachdem wir jetzt uns auch heute über so viel unterhalten haben und uns jetzt endlich mal wieder gesehen haben, muss ich wirklich am Ende dieses Gesprächs feststellen, dass ich dich sehr vermisst habe.
Ja, das habe ich schon gemerkt, als ich gerade bei dir in die Tür reinkam und dich so da stehen sah mit deinen Augen, die ich noch sehr erinnere.
Mit meinen Guckaugen, die ich immer dabei habe.
Ja, genau. Ja, und ich fühlte mich jetzt hier sehr familiär angebunden.
Ja, ach, das finde ich schön. Das ist doch das Beste, was man erreichen kann. Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
Ja, danke für all deine interessierten Fragen.
Ja, sehr gerne. Danke an Charlotte, die heute unsere Producerin war.
Ja, danke Charlotte und für den Kaffee auch.
Ja, sehr gut. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg Erfahrung.